Unser Thema heute Morgen, 70 Jahre Staat Israel, wozu? Die Menschen stellen sich ja immer wieder die Frage, gibt es Gott überhaupt noch? Und wenn es ihn gibt, warum spürt man so wenig von ihm? Es geht doch alles drunter und drüber in dieser Welt. Sitzt er wirklich noch im Regiment? Oder hat er uns den Rücken zugekehrt und überlässt alles dem Schicksal? Ich glaube, dass wir anhand dieser Begebenheiten, 70 Jahre Staat Israel, wozu, erkennen dürfen heute Vormittag, dass der Herr sehr wohl da ist. Und manchmal scheint es so, dass, als wenn er so hinter den Kulissen wirkt. Aber er wirkt. Er wirkt offiziell. Und oftmals merken wir es erst Jahre später oder vielleicht sogar Jahrhunderte später. Machen Sie sich keine Sorgen, Gott ist da, auch in und für Ihr Leben. Und er hat auch Ihr Geschick in Ihrer Hand, in seiner Hand. Und nur Mut, alles kommt gut. Schauen wir uns nun die Geschichte des jüdischen Volkes, des Staates Israel, der dieses Jahr am 14. Mai, also vor gut einer Woche, Geburtstag gefeiert hat, 70-jähriges Geburtstag gefeiert hat, einmal an. Ben-Gurion, ich denke vom Neutestamentlichen her, vom neutestamentlichen Gesichtspunkt her, war er nicht gläubig, sagen wir von neuem geboren. Dennoch hat Gott ihn gebraucht. Er ein säkularer Jude, der mit Religion nicht so viel am Hut hatte, wenn man das so sagen darf. Aber er hat Dinge geäußert, die sind bewegend. Er hat zum Beispiel gesagt, bei der Staatsgründung 1948, wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. Und in der Nacht, als Ben-Gurion am 14. Mai 1948 den jüdischen Staat ausrief, die ganze Welt hat es gehört, am Radio damals noch, über den Äther, wie man so sagte. Und da brachte er diese Worte auch hervor. 2000 Jahre haben wir auf diese Stunde gewartet. Und nun ist es geschehen. Wenn die Zeit erfüllt ist, kann Gott nichts widerstehen. 2000 Jahre ist nichts geschehen. So lange Zeit schon ist in meinem Leben nichts geschehen und ich habe gebetet und gebetet und gebetet. Und die Juden haben gebetet während fast 2000 Jahre, nächstes Jahr in Jerusalem. Das Gegenteil ist passiert. Aber als dann Gottes Stunde kam, er rechnet eben anders als wir, konnte ihm keine Macht der Welt widerstehen. Sehen Sie, die Juden waren doch gerade dem Holocaust entkommen, der Überrest. 6 Millionen sind umgekommen, über 6 Millionen. Brutale nationalsozialistische Herrschaft bis 1945. Dann wurde ihnen die Einreise in ihre Heimat überhaupt nicht leicht gemacht. Nicht zuletzt durch die Engländer, die sie sehr daran hinderten, und auch die arabischen Nationen um 1946, 47, 48. Dann wurde der Staat Israel gerade ausgerufen am 14. Mai, eben vor 70 Jahren. Er war noch ein Baby und eine Übermacht an Feinden arabischer Nationen haben sich geschworen, wir schmeißen dieses Baby ins Mittelmeer. Aber das Wunder geschah. Keine Macht der Welt konnte sein versprochenes Wort behindern. Wenn die Zeit erfüllt ist, kann Gott nichts widerstehen. Also der Staat Israel wurde am 14. Mai 1948 gegründet, aber die Frage ist, wozu? Warum eigentlich? Ja, jetzt haben wir den jüdischen Staat wieder. Die ganze Welt regt sich auf. Also wenn man die Zeitungen liest, die Schweizer Zeitungen und auch der größte Teil der deutschen Zeitungen, das sind gerade mal ein paar, ich habe jetzt einen positiven Bericht gelesen, in der Basler Zeitung und die deutsche Zeitung Welt, die schreiben relativ neutral oder auch mal positiv, aber das meiste ist ja schon fast unter der Gürtellinie. Auch politisch gesehen, die meisten Parteien und sogar schon bis hin den Leuten auf den Straßen und sogar Christen lassen sich heute davon beeinflussen. Und sie stellen sich gegen dieses Judentum, weil sie so natürlich infiltriert werden. Die sind böse, die sind böse, die sind böse. Die ganze Welt ist dagegen, Hierarchien sind dagegen. Das liegt daran, dass der jüdische Staat geistlich einen Zweck erfüllen muss. Und das schauen wir uns an. Wozu gibt es den jüdischen Staat jetzt bereits 70 Jahre? Und wir schauen uns hier im ersten Hauptpunkt, drei Hauptpunkte werde ich haben, wie es zur ersten Rückführung der Juden und zum Staat Israel kam und wozu. Blenden wir mal weit zurück in die Geschichte. Das jüdische Volk war im Land ansässig, Jerusalem war ihre Hauptstadt, sie hatten den Tempel, sie fielen von Gott ab, sie wurden ja abtrünnig, gottlos, ganz schlimm in extremer Art und Weise und Gott sagte, ich werde euch den Tempel abnehmen, ich werde euch züchtigen, erziehen, ich werde euch richten, ich werde Babylon groß machen und Nebukadnezar wird euch besiegen und der Tempel wird zerstört etc. etc. Aber Gott hatte etwas gesagt, er hat gesagt, wenn ich euch in die Gefangenschaft nach Babylon führe, dann tue ich das nur für eine begrenzte Zeit. Und zwar für 70 Jahre. Gott sagt in Jeremia Kapitel 29, Vers 10, denn so spricht der Herr, sobald 70 Jahre für Babel voll sind, werde ich mich euer annehmen und mein gutes Wort an euch erfüllen, euch an diesen Ort zurückzubringen. Wenn 70 Jahre voll sind, ihr werdet in die babylonische Gefangenschaft kommen, aber nur für 70 Jahre, beziehungsweise nicht mal für 70 Jahre jetzt die Gefangenschaft, aber wenn 70 Jahre für Babel als Weltmacht voll sind, dann bringe ich euch zurück. Wozu? Warum? Wofür? Weshalb? Deswegen? Naja, schauen wir ein bisschen weiter und lassen wir uns ermutigen. Lassen wir uns persönlich ermutigen. Ich hoffe, dass Sie das eine oder andere, was wir jetzt prophetisch, vom prophetischen Wort her darlegen, dass Sie das auch ganz persönlich ermutigen darf, denn durch die Situation eines Volkes und durch das Handeln Gottes an seinem Volk dürfen wir ja auch persönlich ermutigt werden, ja? Assyrien war damals Weltmacht Nummer eins. Sie waren brutal, eins der grausamsten Völker, Nationen, Weltmächte, die es je gegeben hat. Abgesehen vielleicht vom Nationalsozialistischen Reich. Ja? 614 vor Christus nahm Babylon Assur, die Hauptstadt Assyriens, ein. Dann, gut zwei Jahre später, 612 vor Christus, nahmen die Babylonier die Metropole Ninive ein. Also man könnte das vergleichen, dass der Feind, der würde Bern als Hauptstadt einnehmen und 2 Jahre später dann auch noch Zürich. Ne? Da wäre alles platt, oder? Geht nicht, ne? Ne, solange ihr Soldaten seid, Schweizer Soldaten, kommt das nicht in Frage. Ja, das ist aber wirklich so. Dann gab es noch einmal einen Aufstand, 609 vor Christus in Haran, ein Rest der Assyrer machte sich nochmal stark, soweit ich mich erinnere, mit Beihilfe noch der Ägypter. Aber auch dieser Aufstand wurde von den Babyloniern 609 vor Christus zerschlagen und damit wurde der letzte assyrische König besiegt. Und dadurch, dass nun 609 vor Christus der letzte assyrische König besiegt wurde, war Babylon jetzt endgültig Weltmacht Nummer 1. Und das blieben sie 10 Jahre, 20 Jahre, 50 Jahre, 60 Jahre, 61 Jahre, 70 Jahre. 539 vor Christus besiegten die Perser, die jetzt immer stärker wurden und größer und mächtiger wurden, das Medo-Persische Reich. Die besiegten jetzt ihrerseits nach 70 Jahren das babylonische Weltreich. Sie kennen alle Daniel Kapitel 5, Belsazar und die Hand an der Wand mit der Schrift Mene, Mene, Tekel, Upharsim, gewogen, gewogen und für zu leicht befunden. Und in derselben Nacht wurde Belsazar, der König Babylons, umgebracht. Und die Perser waren jetzt anstelle von Babylon Weltmacht. Jeder von Ihnen, denke ich, kann gut rechnen. 609, sagen wir mal, minus 70, so kann man es ja auch darstellen, ergibt 539. Oder 609 minus 539, ja, ergibt 70. Was hatte Gott gesagt? Wenn 70 Jahre über Babylon voll sind, erfülle ich mein Wort. Wie hatte Ben-Gurion gesagt? Wenn die Zeit erfüllt ist, kann Gott nichts widerstehen. Und wenn es auch vorher Tohuwabohu drunter und drüber geht, lassen Sie sich ermutigen. Dann in dieser Zeitenwende 539, 38 vor Christus, Kyros oder Kores, je nach Aussprache oder Übersetzung, war der König von Persien und der erlaubte jetzt tatsächlich so mir nichts, dir nichts, könnte man sagen, so politisch, säkular, einfach weil diese andere System hatten, zu regieren, sagt der, ihr Israeliten hier in dem jetzt persischen Reich, vormals babylonischen Reich, die ihr noch hier lebt und so weiter, ansässig seid, gefangen wart, ihr dürft jetzt alle zurückkehren. Ihr dürft zurückkehren in eure Heimat, ich gebe euch die Freiheit. Und noch nicht nur das, ihr dürft sogar Jerusalem wieder bauen, ihr dürft die Mauer wieder bauen, ihr dürft sogar den Tempel wieder bauen. Ich werde euch noch unterstützen. Ja, wie kommt der denn dazu? Ein total heidnischer Mann. Wie kommt der denn dazu? Ja, der Samuel hat es gelesen. Ich lese es nochmal auszugsweise. Jesaja 45, so spricht der Herr. So spricht der Herr zu Kyros, dem Weltherrscher. Seinem Gesalbten, das klingt ja schon messianisch. Herr Kyros, du kennst mich nicht einmal und weißt du, was du bist? Mein Diener. Dessen rechte Hand ich ergriffen habe, um Völker vor ihm niederzuwerfen und die Lenden der Könige zu entgürten, um Türen vor ihm zu öffnen und Tore, damit sie nicht geschlossen bleiben. Wer tut das? Gott. Und jetzt kommt die Antwort. Um Jakobs meines Knechtes und Israel meines auserwählten Willen habe ich dich bei deinem Namen gerufen. Du bist nur Weltmacht, du bist nur der größte König der damaligen Weltgeschichte. Ich habe dir alle Reiche dieser Welt gegeben, nur aus einem Grund. Israel. Und warum Israel? Weil Israel den Messias hervorbringen wird. Das ist ja der größte Grund, oder? Nicht um Israel selbst willen, aber um des Willen, der durch Israel die Welt erlöst und einmal wiederkommt, um in der Welt zu regieren. Ich habe dir einen Ehrennamen gegeben, ohne dass du mich kanntest. Stellen Sie sich das mal vor. Ich, der Herr, bin es, der dies alles wirkt. Wer hätte das gedacht? Also, Gott macht einen heidnischen Herrscher groß. Er macht ihn zu seinem Werkzeug. Er gibt ihm die Weltmacht, alles um Israels Willen, alles wegen seiner Treue Willen, wegen der Zuverlässigkeit seines Wortes Willen, auf den Punkt. Aber nicht bloß, ich erwähnte es, um Israels Willen als solches, sondern um des größten Juden aller Zeiten Willen. Messias, Jesus Christus. Er sollte damals kommen, er sollte damals geboren werden, und er kann ja nur geboren werden, er kann ja nur kommen in diese Welt, wenn es Jerusalem wieder gibt, wenn es einen Staat des jüdischen Volkes wieder gibt, wenn Bethlehem vorhanden ist und so weiter und so fort. Und darum mussten die Juden zurück, damit Jesus kommen konnte. Also damit ist das Wozu der ersten Rückführung und Wiederherstellung des Staates Israels eigentlich beantwortet. Ja, und heute, jetzt werden Sie lachen. Ja, lachen Sie ruhig. Ja. Das ist eine Münze, das hat eine Pro-Tempel-Institution in Israel herausgegeben, mit dem Abbild von Kyros und Trump. Viele sagen ja, der Trump, das ist ein Trampel. Ja, gebraucht Gott ihn auch. Ob er Gott kennt oder nicht. Gott ist doch souverän. Plötzlich steht dieser Mann auf und sagt in diese Welt hinein, wir erkennen Jerusalem als Hauptstadt. Deutschen regen sich auf, die Schweizer regen sich auf. Ganz Europa eigentlich, ja. Und das passiert trotzdem. Wie es weitergeht, der Herr weiß es. Also Gott bewegt Weltreiche, Weltherrscher, damals schon bis hin zu einem Kaiser Augustus. Es war ja nur, dass dieser weltliche Mann da, der ja Gott auch nicht kannte, dem ging es ja nur um die Steuern, der hat gesagt, also alle müssen da zurück in ihren Heimatort, da werden ihre Grundbesitze wird vermessen und was sie da dann eben an Steuern zahlen müssen und so weiter. Und dadurch musste ja Maria und Josef, die mussten ja von Nazareth, da wohnten sie, nach Bethlehem. Nur aufgrund des Erlasses des Kaiser Augustus, des römischen Kaisers, der mit Israel überhaupt nichts am Hut hatte sonst. Ja? Sonst wären die ja, stellen Sie sich vor, sonst wären die in Nazareth geblieben und Jesus wäre da geboren. Der hätte sich ja Wort Gottes nicht erfüllt, denn das Wort Gottes hat gesagt, nee, der muss in Bethlehem geboren werden. Und Gott begegnet nicht dem Josef oder der Maria und sagt, hört mal, sag mal, ihr Schlafmützen, kennt ihr denn mein Wort nicht? Ihr wollt echte Israeliten sein? Wisst ihr denn nicht, dass geschrieben steht, hier im Micha, in eurem Alten Testament, ja, dass da geschrieben steht, der Messias muss in Bethlehem geboren werden? Also hopp, erheb dich mal, Sattel den Esel oder so, ja? Oder auch nicht, wahrscheinlich hatten sie gar keinen. Nein! Gott sagt kein Wort, er schickt doch keinen Engel! Er gebraucht den Kaiser Augustus, der ein weltpolitisches Gesetz herausgibt. Und damit erfüllt sich biblische Prophetie. Gott bewegt das Herz eines Mannes, der Gott nicht kennt, Kyros damals, und ein ganzes Volk kann nach und nach zurückkehren. Jerusalem, der Tempel, die Mauer um Jerusalem, all das wird wieder errichtet. Die Juden bevölkern erneut das Land. Später kommen die Griechen als Weltreich, dann wird die griechische Sprache populär in dieser ganzen Region. Dann kommen die Römer, Pax Romanus, ja, alles eine, ein großes Reich, ein Weltreich, ein Friedensreich, in Anführungsstrichen, alle Straßen führen nach Rom. Also wer Römer ist, braucht keinen besonderen Pass, der hat einfach wie heute, nicht wahr? Europäische Gemeinschaft, ja, die voreuropäische Gemeinschaft. Da kann das Evangelium verkündigt werden und dann beruft Gott sich so ein Paulus, der war Römer. Ne? Da konnte der, ja, der hatte doch toll, ja. Angefochten wurde er meistens durch die Juden. Aber der konnte ohne Pass, konnte er überall hinreisen als Römer und das Evangelium verkündigen. Ja. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Gott konnte nichts hindern, nichts aufhalten. Nach der Verwerfung denn des Messias, Jesus kam, wurde geboren in seinem Land, die Juden haben ihn nicht akzeptiert, sie haben ihn verworfen und es kam, wie es kommen musste. Die Römer haben Jerusalem belagert, Jesus hatte das schon vorangekündigt, auch prophetisch, und sie haben, wie die Babylonier zuvor, Jerusalem zerstört, den Tempel zerstört, sie wissen das alles. Und zwar, das Interessante ist, am selben Tag, als damals durch die Babylonier der Tempel zerstört wurde. Erste Zerstörung, 9. Av, 586 vor Christus durch Babylon. Da wurde der Salomonische Tempel zerstört. Zweite Zerstörung, 9. Av, 70 nach Christus durch die Römer unter Titus. Nach der Verwerfung des Messias. Stellen Sie sich mal vor, da feierten die Israeliten an diesem 9. Av jedes Mal in Trauer die Tempelzerstörung. Das war ein Trauerfeiertag. Das musste ihnen doch was zu sagen gehabt haben, dass am selben, also am gleichen Tag wie die erste Zerstörung des Tempels, der zweite nun auch zerstört worden war. Und dann wurde der Tempel ja nochmal zerstört, es gab da noch Reste. Am 9. Av, 135 nach Christus, wieder durch die Römer unter dem Kaiser Hadrian. Und der hat dann sogar Jerusalem im Tempelberg pflügen lassen, so, dass sich das Wort unseres Herrn erfüllte. Er hatte nämlich gesagt, hier bleibt kein Stein auf dem anderen. Und das hat sich eigentlich erst erfüllt durch Hadrian. Und das hat sich so erfüllt, so brutal war erfüllt, dass heute noch manche Archäologen sagen, es gibt ja überhaupt keine Hinweise auf den Tempel. Und die Feinde nutzen das. Die sagen, hier gibt es keinen Beweis, dass hier jemals ein Tempel gestanden hat. Das stimmt zwar nicht. Aber weil die Tempelzerstörung tatsächlich so radikal war, kein Stein blieb auf dem anderen. Unwahrscheinlich. Da wurden die Juden ins Römische Reich verschleppt, darüber hinaus in die ganze Welt. Und die größte Tragödie war dann wohl der Holocaust im nationalsozialistischen Reich. Jesus hatte ihnen prophezeit. Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt, die zu ihr gesandt sind. Zum Beispiel Stephanus war dann der Letzte auch, ne, der gesteinigt wurde. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus, der Tempel, wird euch öde gelassen, denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprecht, Gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn. Eine Tragödie ohne Gleichen. Eine Hoffnung ohne Gleichen, denn es gibt in diesen Aussagen unseres Herrn ein kleines Wörtchen, in Deutsch, ja, drei Buchstaben. B-I-S. B-I-S. Und dieses eine Wort, nach meinem Dafürhalten, legt die ganze Ersatztheologie flach. Ein kleines Wort. Ja, Israel hat keine Gültigkeit mehr, hat alles die Kirche übernommen, alles die Gemeinde übernommen, alle Verheißungen, Altes, Neues Testament und so weiter und so fort. Die Bibel sagt etwas anderes. Mit diesem kleinen Biss bleibt eine Türe der Hoffnung auf. Eines Tages wird ein Überrest des jüdischen Volkes, der durch die große Trübsal geht, den wiederkommenden Messias willkommen heißen. Viele werden sich bekehren und die werden dann rufen, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Endlich kommt er. Endlich. Eine Türe des Hoffnung, der Hoffnung. Also wir haben gesagt, die erste Rückführung der Juden nach der babylonischen Zeit zurück in ihren Heimat diente wozu? Zum ersten Kommen unseres Herrn Jesus Christus zur Erlösung der Welt. Jetzt kommen wir zum zweiten Hauptpunkt, wie es zur zweiten Rückführung der Juden kam und zum Staat Israel, den wir heute haben. Und wir stellen uns die gleiche Frage, wozu? Und wir bringen es gleich auf den Punkt, ich habe das auch eigentlich schon öfter erwähnt, zur Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus in Herrlichkeit, zur Aufrichtung seines messianischen Reiches. Er hat gesagt, ich komme wieder. Und dann komme ich in einen vorhandenen jüdischen Staat, in ein vorhandenes jüdisches Volk, in eine vorhandene Hauptstadt Jerusalem. Da werde ich kommen, auf einen vorhandenen Ölberg, der zu Jerusalem gehört. Also ganz klar, das jüdische Volk muss einleitend, wegbereitend für die Wiederkunft Jesu in Herrlichkeit vorhanden sein. Und dabei geht es nun ganz ähnlich zu und her wie beim ersten Mal. Und die Parallelen sind für mich erregend. Und wenn ich nachher so einige Parallelen aufzeige, dann müssen wir frisch bleiben. Ja, ich sage jetzt schon, ist nicht ganz so einfach dann vielleicht, aber wir als Schweizer sind ja flotte Leute. Ne? So. Der Allmächtige gebrauchte wieder heidnische Weltreiche und Weltherrscher zu seinen Gunsten. Wie beim ersten Mal, den Kyros oder Kores, den Darius, den Augustus. Zur Errichtung eines neuen Staates, so in der Parallele zu heute wieder. Gehen wir zum Ersten Weltkrieg 1914 bis 1918, da kämpfte Deutschland auf der Seite der Türken. Die Türken hatten Israel, die Osmanen hatten das jüdische Land Palästina, sagte man damals, 400 Jahre unter ihrer Kontrolle besetzt. Aber die Engländer, die haben diesen Krieg, den Ersten Weltkrieg gegen Deutschland gewonnen und auch in Israel den Sieg errungen gegen die Türken und somit Israel befreit von dieser 400-jährigen türkischen Herrschaft. Die Engländer waren damals Großmacht, also sagen wir Weltmacht, das hieß nur, sagten sie bloß nicht England. Nee, nicht England, Großbritannien, bitteschön, ja, Großbritannien. Die hatten ja Kolonien auf der ganzen Welt und das war die Weltmacht zu dieser Zeit. Und die haben jetzt auch die Türken besiegt, den Ersten Weltkrieg gewonnen und so weiter. Das sind alles wie so kleine Nuancen, Parallelen. Peres damals, der persische König, Peres, nicht Kyros, ja, der dann gegen Babylon gewinnt und so weiter und so fort. Und dann bekamen die Engländer das Mandat, das Völkerbundmandat über Palästina. Was ist eigentlich ein Völkerbundmandat? Das ist nichts anderes als der politische Vertretungsauftrag der Nationen, ja, Der politische Vertretungsauftrag der Nationen kriegte jetzt Großbritannien diese Weltmacht auch noch übertragen, damit sie die Vollmacht hatten über Palästina. Und die hatten ja schon so viele Kolonien und das alles. Die Engländer, wie gesagt, die gewannen den Ersten Weltkrieg. Und da spielte ein Mann eine nicht unwesentliche Rolle, viel mehr natürlich noch, aber ich erwähne jetzt nur den, Dr. Chaim Weizmann. Dr. Chaim Weizmann, der übrigens, ich glaube, auch in der Schweiz studiert hat oder gearbeitet hat. Und dieser Dr. Chaim Weizmann war ein Chemiker und er war sehr intelligent, auch politisch sehr engagiert. Und der hat im Laufe des Ersten Weltkriegs eine Methode erfunden als Chemiker zur künstlichen Herstellung von Aceton und wie man Aceton am schnellsten kopieren, also vervielfältigen konnte, um damit Sprengstoff herzustellen. Und diese Entdeckung war mit, nicht nur, aber mit ausschlaggebend dafür, dass England den Ersten Weltkrieg gewann. Ja? Durch dieses Sprengstoff. Und wie die Engländer, Gentlemen, ne? Wie die so waren, ich gebe das jetzt so mit meinen Worten wieder, Sie können das ja selber mal die Geschichte nachlesen, aber wie die Gentlemen so waren, die haben dann gesagt, Herr Dr. Weizmann, ja, das ist ja wunderbar und so, was können wir jetzt tun und Sie ehren, etc., etc. Und dieser Dr. Chaim Weizmann, der war Jude. Er war Zionist. Zionist. Und sagt, ja, können wir schon was Gutes tun, ihr seid ja Weltmacht. Palästina. Wie wäre das denn mit der Zusicherung einer Heimstätte meines Volkes in Palästina? Puh. Da hat er sie gefangen. Und dann damals der britische Außenminister Arthur Balfour erklärt in einem Brief an Rothschild, im Namen des englischen Königshauses, ja, denken wir an Chores, Kyros, es kam zur berühmten Balfour-Deklaration, die Regierung seiner Majestät betrachtet mit Wohlwollen die Errichtung einer nationalen Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina und wird ihr Bestes tun, die Errichtung dieses Staates zu erleichtern. Heieiei. Und da habe ich nochmal die Münze gezeigt. Da steht nämlich auf dieser Münze zuerst Kyros und dann rot eingekreist Balfour und dann Trump. Ja. Aber da sehen Sie die frappierende Ähnlichkeit und Parallele. Ist Gott da? Was meinen Sie? Ich lese nochmal, oder ich lese Esra Kapitel 1, Vers 2 bis 3, das Wort des Kyros. Vergleichen Sie das mal bitte mit der Aussage hier von Balfour, des englischen Königshauses, damals Weltmacht, und zuvor Kyros. Diese Parallelen, da heißt es, so spricht Kyros, der König von Persien. Der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben. Das Gleiche hat er mit England gemacht, mit Großbritannien. Kolonien auf der ganzen Welt. Mandat in Palästina. Und er selbst hat mir befohlen, ihm ein Haus zu bauen in Jerusalem, das in Juda ist. Wer irgend unter euch ist, zu seinem Volk gehört, mit dem sei sein Gott und er ziehe hinauf nach Jerusalem, das in Juda ist, und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israels. Er ist Gott in Jerusalem. Das war die erste Balfour-Deklaration. Und Jahrhunderte später, Jahrtausende später, eben das englische Königshaus. Ja, wir sehen mit Wohlwollen, werden es unterstützen, dass ihr eine Heimat habt. Es gab in Folge noch viele Hindernisse nach der Balfour-Deklaration, wie übrigens auch nach der Deklaration von Kyros, wir kommen noch darauf, gab es noch viele Hindernisse, bis sie dann wirklich zu Hause waren. Vernichtung über 6 Millionen Juden durch den Holocaust. Aber selbst der Zweite Weltkrieg konnte Gott nicht daran hindern, sein Wort zu erfüllen. Ich werde euch aus allen Nationen sammeln und euch zurückbringen in eure Heimat. Und hier sind jetzt weitere Parallelen ganz interessant. Und jetzt eben, ich meine das jetzt wirklich nicht witzig, Jetzt müssen wir wirklich schnell schalten. Hin und her. Und ich hoffe, Sie kommen da mit. Nicht, dass ich an Ihre Intelligenz zweifeln würde, das nicht. Ich zweifle mehr an mich selber, ob ich das richtig darlegen kann. Ja? Also, so wie Gott damals bei der ersten Rückführung der Heiden, erste Rückführung Israels, die Heiden einsetzte und gebrauchte, so tut das in unserer Zeit wieder. Ja? Er hat damals Kyros und die Perser gebraucht und jetzt hat er unter anderem England gebraucht. So wie Gott damals einen Kyros einsetzte, so später einen Balfour. So wie Kyros damals eine Deklaration herausgab, so später das englische Könighaus durch Balfour. Nachdem aber der Perserkönig Kyros den Israeliten erlaubt hat, ihr dürft nach Hause. Das war noch eine Botschaft. Ihr dürft nach Hause, ihr dürft in die Freiheit, ihr dürft Jerusalem wieder bauen, ihr dürft einen Tempel wieder haben. Und ich werde euch das noch unterstützen. Ja, da könnten wir eigentlich denken, Mensch, die Juden, die haben ja vorher noch einen Psalm. Ja, wir hängen unsere Geigen an die Weiden und wir sagen, oh, ja, wenn ich nicht an Jerusalem denke und so weiter und so fort. Ja, was haben sie gemacht? Sind zurückgekehrt. Ja, wie viel denn? Nicht mal 50.000. Nicht mal 50.000 zunächst. Genau genommen 42.360 Personen. Esra Kapitel 2, Vers 64. Knapp 43.000 sind zurückgezogen. Die anderen haben gesagt, ach, in dieses Wüstengebiet da nach Jerusalem, wo alles kaputt ist, wo alles wieder neu aufbauen wird, keine Lust. Hier geht es mir jetzt gar nicht so schlecht. Wir sprechen die Sprache hier auch, aramäisch, babylonische Sprache. Ja, ich habe guten Kontakt zu meinen Nachbarn, ich habe jetzt hier meinen Weinberg und so. Geht mir doch nicht schlecht, was soll ich da wieder zurück nach Jerusalem? Ich bleibe hier. Und über die, die zurückblieben, kam die Verfolgung unter Haman. Ich kenne die Geschichte, ja, im Buche Esther. Über die, die zurückblieben. Das war eine Geschichte. Jetzt parallel, habe ich gesagt, schnell denken. Nach der Zusicherung Großbritanniens, Balfour-Deklaration, ihr dürft zurück in eure Heimat oder wir unterstützen das mit Wohlwollen, kehrten Juden zurück. Es gab damals die zionistische Bewegung unter Theodor Herzl und die haben ja alles dafür getan, dass die Juden wieder zurück, und die hatten Fonds eingerichtet, die haben Gelder gesammelt und vorhanden gehabt und die haben Ländereien gekauft in Palästina damals. Dann haben die Briefe geschickt an alle Gemeinden in dieser Welt, Leute ausgeschickt sozusagen als Missionare, um den Juden zu sagen, in den jüdischen Gemeinden, kehrt zurück in eure Heimat. Wir unterstützen das. Und ja, die kehrten zurück, aber wie viel? Mal 10.000 aus Russland. Ja, noch mal ein paar Tausend. Es gab ja Millionen. Und die anderen haben sich gesagt, ich bin da nicht verrückt. Wo soll ich hin? Palästina? In dieses Malaria-verseuchte Gebiet da? Oder wo da Wüste ist? Wo alles kaputt ist? Wo die Türken da alles nur vermasselt haben? Da soll ich zurück? Bin da nicht verrückt. Ich habe hier meine Kanzlei. Ich habe hier meine Apotheke. Ich habe hier meine Praxis, ich habe hier mein Geschäft, ich habe hier meine Fabrik in Deutschland und in Polen und in Ungarn. Ich kehre doch nicht zurück. Und über die kam der zweite Haman, wenn ich ihn mal so nennen darf, Hitler. Aber so wie Haman bei der ersten Rückführung der Juden in der Art und Weise am Galgen hängte, den er ja für Mardochai, für den Juden, aufgerichtet hatte. Ja? Er hat ja gesagt, ich will diesen Mardochai, den kann ich nicht ausstehen, diesen Juden, den kann ich nicht ausstehen. Und sein ganzes Volk nicht. Und ich will, dass sein ganzes Volk umgebracht wird. Und er macht einen Deal mit dem König damals. Und er geht darauf ein. Und er richtet einen Galgen auf, 50 Ellen hoch, das sind ungefähr 25 Meter. Also der war ja wirklich nicht zu übersehen. Damit auch bloß alle sehen, was ich für eine Macht habe. Ja, und der Gott, der alle Geschichte in der Hand hat, erscheint da selber und sagt, du Lümmel, du. Oder schickt einen Engel mit einem Stock oder was tut er? Der König kann nicht schlafen. Damals gab es noch kein, was weiß ich, iPad oder so. Oder guten Roman. Dann hat er gesagt, ja, um mir die Zeit hier ein bisschen, holt mir mal die Chroniken. Das war damals interessant. Ne? Die Chroniken, was so alles so passiert ist mit meinem Reich und so, Geschichte. Und dann guckt er und kriegt die Chroniken gebracht da, weil er nicht schlafen kann. Und dann sagt er, ja Mensch, hier lese ich ja Mordechai, dieser Jude, na, der hat mir ja mal das Leben gerettet. Was haben wir dem eigentlich Gutes getan? Und dann sagen die Bediensteten, ja nix, Herr König. Was? Das geht aber nicht. Das müssen wir in Ordnung bringen. Hier müssen wir Gutes tun. Und war doch schön, ne? Schöner Zug. Und dann sagt er, wer ist denn draußen im Hof? Ja, Haman, der Hochnäsige, ja? Der den Mardochai umbringen will. Ruf den Haman rein. Und der Haman kommt. Und der König sagt, hör mal, ich gebe das mit meinen Worten wieder, aber so steht das ja alles im Esther-Buch ungefähr. Und dann sagt der König dem Haman, du hör mal, Haman, was können wir dem Gutes tun, dem ich eben als König Gutes tun will? Und da denkt der Haman, hoho. Der meint mich. Wen denn sonst? Bin er der Zweite hier? Und dann denkt er sich was ganz Tolles aus. Er sagt, er muss königliche Kleider ankriegen, der muss ein königliches Diadem auf dem Kopf, der muss auf dem königlichen Pferd sitzen, dann muss noch ein hoher Bediensteter nebenher laufen so und immer sagen, so, dem ganzen Volk muss das sehen, so tut der König Gutes denen, denen er Gutes tun will. Ja, und dann denkt er immer so an sich und dann sagt der König, okay, haben wir eine gute Idee, mach das. Wie bitte? Ja, mach das. Mach das mit Mordechai. Was? Mit wem? Mit Mordechai. Was? Denn ich, der Galgen steht doch schon. Ich will ihn und sein Volk doch umbringen. Tja, dann kommt er nach Hause ganz bedröppelt, sagt man, ja. Erzählt das seiner Familie und dann sagt seine Frau, die war schlau. Du Haman, wenn der Mann, vor dem du angefangen hast zu fallen, ein Jude ist, wirst du gänzlich zu Fall kommen. Und das ist passiert. Weil Gott seinen Bund erfüllt. Keine Macht wird es gelingen. Keiner Macht. Und tatsächlich, er wird dann am Schluss an diesen Galgen gehängt, die Juden sind befreit und da kam das Purimfest. Haben Sie schon mal von gehört, ja? Purimfest, das wird fast so gefeiert wie ein bisschen Karneval. Einfach, das ist so ein Nationalfest geworden in Israel. Aus Dankbarkeit, dass Gott sie vor dem Haman gerettet hat, das ganze Volk damals, die noch nicht zurückgekehrt waren. Nun gut, Hitler, Nationalsozialismus, was hat der Hitler eigentlich gemacht? Er hatte in der Hauptsache natürlich andere Völker auch und so, denken wir an die Zigeuner, aber sein Hauptaugenmerk war ja doch mit auf die Juden gerichtet und er brachte die Juden um. Zuerst durch Massenerschießungen, dann durch Vergasung mit Zyklon B und dann durch Verbrennung in den Krematorien. Am Schluss endete Hitler und man sagt, der Leibarzt hat ihm geraten, Adolf, erschieß dich und nimm gleichzeitig eine Cyankali-Kapsel. Beiß da drauf. Gleichzeitig. Doppelt gemoppelt hält besser. Und dann hat er sich erschossen und gleichzeitig auf die Cyankali-Kapsel gebissen. Und im Anschluss ist er verbrannt worden. Man könnte jetzt fast sagen, Auge um Auge, Zahn um Zahn.
Ist Gott da?
Und das Volk, 3 Jahre später, kriegt eine eigene Heimstätte. Und heute haben sie wieder Jerusalem. Und die ganze Welt ist dagegen. Die 10 Söhne Hamans wurden dann auch aufgehängt. Und es gibt auch dazu eine Parallele, nämlich die Parallele der Nürnberger Prozesse. Die 10 engsten Mitarbeiter Hitlers wurden im Nürnberger Prozess hingerichtet durch den Strang. Das ist das Buch Geschichte und Gott, das haben wir in unserem Verlag, ja? Haben Sie das hier schon mal vorgestellt worden, ein ziemlich großes, dickes Buch. Es stehen ganz tolle Sachen drin, also ich kann Ihnen das empfehlen. Vielleicht auch nachher, wenn Sie, man muss das ja nicht durchlesen, das kann man auch gar nicht so, aber zum Geschichte nachschlagen, das ist fantastisch. Und da steht unter anderem eben auch die Geschichte, auch das mit Babylon und Persien, und da steht so viel drin, ja? Aber eben auch hier Geschichte und Gott, Dillenburger Mitternachtsruf Verlag, da heißt es, einer dieser 10 war Julius Streicher, der Herausgeber der antisemitischen Zeitschrift oder des Hetzblattes Der Stürmer, Hauptpropagandeur eines dumpfen Antisemitismus. Wegen seiner Kenntnis der jüdischen Feste wurde er sich unmittelbar vor seiner Hinrichtung bewusst, dass es jetzt genau 10 Verurteilte sind, die gehängt werden, wie im biblischen Buch Esther. Und er rief Sekunden vor seiner Hinrichtung aus, Purimfest 1946. Parallele. Gehen wir ein bisschen weiter. Ich muss kürzen. Wie immer. Obwohl, jetzt springen wir wieder zurück in die alte Geschichte, Persien, Befreiung aus Babylon, ja? Obwohl die Perser unter Kyros den Juden damals ihre Heimat zusicherten, ihnen das Recht gaben auf Rückkehr und einen neuen Staat, waren es nachher die Perser, die die Juden daran gehindert haben. Die Perser, die ihnen das erlaubt haben, waren nachher dieselben, die es ihnen verboten haben, als sie zurückkamen. Als sie dann zurückkamen, ja? Da gibt es jetzt viele Bibelstellen. Da kamen die Feinde, und um es mit den Feinden sich nicht zu vermasseln, hat der Perserkönig dieses Befehl herausgegeben. So gebe nun Befehl, dass man diese Männer wehre oder Einhalt gebiete. Diese Stadt soll nicht wieder aufgebaut werden, bis von mir Befehl gegeben wird. Das war inzwischen ein anderer König, ein anderer persischer König, Artasasta. Bis von mir Befehl gegeben wird und hütet euch, hierin eine Nachlässigkeit zu begehen, warum sollte ein großer Schaden zum Nachteil der Könige entstehen? Also, um keinen Nachteil zu bekommen, um es sich nicht schlecht zu machen, sich nicht schlecht zu stehen mit den Feinden, in Anführungsstriche, wurde jetzt den Juden verboten, weiter zu bauen. Es heißt dann später, hierauf, sobald die Abschrift des Briefes des Königs Artasastas vor Rechum, Shimei und so weiter, den Schreiber, ihre Genossen gelesen war, gingen sie unverzüglich nach Jerusalem zu den Juden und wehrten ihnen mit Gewalt und Macht. Damals hörte die Arbeit am Haus Gottes in Jerusalem auf und sie unterblieb bis zum 2. Jahr der Regierung des Königs Darius. Jerusalem durfte also plötzlich doch nicht die Hauptstadt werden. Und der Tempel sollte doch nicht errichtet werden. Ja, ist das heute anders in unserer Zeit? Nachdem Großbritannien es gewesen war, Balfour-Deklaration, die den Juden ihre Heimat zusicherten, waren es später die Briten, die sie daran hinderten. Kennen Sie die Geschichte? Und zwar mit Gewalt und Macht, um den Arabern entgegenzukommen. Kennen Sie die Geschichte des Schiffes Exodus? Exodus war ein Schiff, 1947, dass die Juden jetzt zurückbringen sollte aus der großen Not in Europa, die sie erlebt hatten, ja, Holocaust etc. Jetzt sollten die Juden zurückkehren, in Massen zurück in ihre Heimat für einen Staat, für den ja Balfour und das Königshaus proklamiert hatten. Jetzt kamen sie zurück. Unter anderem dieses Schiff ist nur ein Beispiel. Dieses Schiff Exodus, vollgeladen, ich glaube mit ungefähr 4.500 Juden. Ungefähr 4.500 Juden darauf. Eng gezwergt, viele sind gestorben auf dem Schiff. Also es war gar keine leichte Überfahrt, sind noch in einen ganz gefährlichen Sturm gekommen. 25 Grad Neigung das Schiff gehabt, nach beiden Seiten, ja, weil es dafür nicht konzipiert war. Es war mehr so ein, ich hätte fast gesagt, ein Flussdampfer, ja, aber nicht für so hohe See war das eben nicht konzipiert. Aber das nur nebenbei. Dieses Schiff sollte die Juden von Europa, unter anderem dieses Schiff, nach Israel bringen und die Briten verhängten eine Seeblockade. Später wurde das Schiff gestürmt mit Gewalt und Macht. Es wurde nach Haifa geschleppt. Die Juden wurden verhaftet, interniert und wieder zurückgeschickt nach Deutschland. Nach Hamburg. Grausam. Damals, Parallele wieder, ja, klack, klack, zur Zeit der ersten Rückführung Persien, Babylon, da war es eigentlich eine journalistische Arbeit, wenn ich das mal so in Anführungsstriche sagen darf, die dazu führte, dass die Juden dann doch wieder unter dem Perserkönig Darius an Jerusalem und dem Tempel weiterarbeiten durften. Also zuerst wurde es ihnen erlaubt, dann wurden sie gehindert und dann wurde es ihnen wieder erlaubt. Ne, das war eigentlich die Reihenfolge damals gewesen, bei der ersten Rückführung und alles um Jesu Willen, alles um Jesu Willen. Da sehen wir diesen Kampf, damit er in die Welt kommen kann. Und ähnlich, ich kann die Bibelstellen jetzt nicht alle lesen, ähnlich war es dann auch in der späteren Zeit. Also es wurde, um Ihnen das vielleicht so zu sagen, jetzt ein bisschen auswendig hier, ohne alle Bibelverse lesen zu können, aber das sind hier, wenn Sie mal zu Hause lesen möchten, nachschlagen möchten, Esra Kapitel 5 und Kapitel 6. Dann wurde also ein Brief geschrieben und dann wurde gesagt, Mensch, die Juden, die schaden dir nur und die sind überall überhaupt so schlecht und die bösen Juden und so, mach das lieber nicht mit Jerusalem. Und der König Artasasta geht darauf ein und sagt, okay, wir verbieten das, mit Gewalt und Macht wurde es verboten. Dann fingen sie nachher, weil der gute Gott mit ihnen war, schreibt Esra, haben sie dann doch weitergearbeitet, dann kamen wieder die Feinde, wollten das verhindern, wie heute. Und dann schreiben die jetzt ihrerseits wieder einen Brief zu Darius, der war damals dann der neue König. Und dieser Brief war eigentlich ein säkularer Brief, ja, eigentlich von den Feinden, guck mal hier, so und so und so, also nicht Feinde, aber ein politischer Brief war es gewesen, nicht Feinde, neutraler politischer Brief. Und er wurde an Darius geschickt und hatte Darius diesen Brief gelesen, so und so und so und so. Was, der Kyros damals, mein Vorvorvorgänger, der hat das erlaubt, weiß ich gar nichts von. Und er sagt, er guckt mal nach in den Archiven. Oder gucken die in die Archive, alles Esra Kapitel 5 und 6, glauben Sie es mir. Ja? Und jetzt gucken die in den Archiven nach und da findet der Darius, beziehungsweise seine Bediensteten, die finden tatsächlich die Schriftrolle. Ja, damals, da gab es einen großen König, den Kyros, der hat den Juden das erlaubt. Da sagt der Darius, was? Keiner darf das Gesetz der Perser ändern. Und dann gibt er auf Todesstrafe. Jerusalem wird weitergebaut. Der Tempel wird weitergebaut. Und wehe, ihr helft denen nicht. So kam es zu dem Erlass. Damals auch. Hin und her ging das. Hin und her. Und da gab es einen, auf dem Schiff Exodus übrigens, da gab es einen Mann, einen Reverend, das war ein ganz interessanter Mensch, der hieß John Stanley Graul und der war US-Bürger und den konnten damals auf dem Exodus-Schiff war der auch, den konnten die Engländer eben nicht gefangen nehmen, weil der war ja US-Bürger, oder? Kein Jude. Und dann haben sie ihn aber in Arrest genommen und haben ihn in Haifa in ein Hotel arrestiert. Und was sie nicht bedacht haben, war, dass das ganze Hotel war voll mit ausländischen Journalisten. Und dann hat dieser Stanley Graul, der hat jetzt seine Situation genutzt und hat denen aber wie Feuer unter den Hintern gemacht. Ja, und hat ihnen gesagt, so und so gehen die Engländer hier um und da, 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 obwohl doch Balfour-Deklaration etc. etc. Und die Journalisten, ja, säkulare, politisch orientierte Journalisten, die haben dann in ihren Zeitungen geschrieben und die haben dann die damalige UNO, hieß noch ein bisschen anders, die damalige UNO haben die unter Druck gesetzt. Und dann hat die UNO durch diesen Druck dieser Briefe, Zeitungen, dieser Journalisten gesagt, ja, stimmt eigentlich, wir müssen uns rückbesinnen, wir müssen uns rückbesinnen auf die Balfour-Deklaration, also doch, die Juden kriegen ihren Staat. Fallerie und Fallera. Wenn die Zeit gekommen ist, kann Gott nichts widerstehen. Und ich sage einmal, vielleicht ist das ein bisschen aus der Luft gegriffen, aber trotzdem, ich finde das selber so interessant. Damals bei der ersten Rückführung unter Esra und so weiter und so fort, da waren es drei Personen, die Gott in ganz besonderer Weise gebraucht hatte. Neben anderen Persönlichkeiten natürlich. Aber ich möchte mal sagen, die Hauptrolle spielten, das war Esra, das war Nehemia und das war eine Frau namens Esther. Die drei. Als die Israeliten dann nach 1945 zurückkehrten und den Staat gründeten, waren es drei Personen, die die Hauptrolle spielten. Ben-Gurion, Chaim Weizmann, erster Ministerpräsident, und Golda Meir. Zwei Männer und eine Frau. Machen Sie damit, was Sie wollen. Diese Zahlenkombination habe ich schon mal gezeigt, darum gehe ich jetzt da nicht mehr länger drauf ein, aber immer die 77777, ja? Ist interessant. Also es ist, als wenn Gott Geschichte schreibt. Und jetzt zum Schluss, aber ich mache jetzt nur noch kurz. Wozu es den jüdischen Staat braucht. Der jüdische Staat, ich hoffe, das haben wir erkannt, der ist kein Zufall. Das steht immer wieder, steht im Jeremia, das steht im Hesekiel. Gott sagt, ich sammle euch aus den Völkern und ihr werdet noch nicht einmal glauben. Aber ich werde euch zurüsten, ihr werdet noch durch große Trübsal gehen, ihr werdet sogar noch von mir abfallen und trotzdem stehe ich dahinter. Und dann werdet ihr euch bekehren, ein Überrest wird sich bekehren und er wird den Messias erwarten und dann wird es zum messianischen Reich kommen. Darum ist die Offenbarung, oh, ich möchte so gerne, dass die Menschen das verstehen, die Offenbarung ist so voll von Judentum, Zion, Jerusalem, Engel, Bundeslade, Menora, alles kommt davor. Die 144.000 aus den 12 Stämmen, die Frau in Offenbarung Kapitel 12 und so, die das Judentum symbolisiert ist. Jemand hat einmal gesagt, ein bisschen scherzhaft, aber er hat recht im Grunde genommen, nicht ganz so vielleicht, aber so ein bisschen, ja. Er hat gesagt, die Offenbarung ist das letzte Buch des Alten Testamentes. Wie bitte? Stimmt doch nicht. Natürlich. Und doch irgendwo ja, weil die Offenbarung ist die Enderfüllung aller noch prophetischen Aussagen des Alten Testamentes. Und darum ist die Offenbarung auch so jüdisch. Und darum finden wir in Offenbarung auch viele Symbolen und Zahlen und Gegenstände, wie wir sie im Alten Testament auch finden. Die Offenbarung ist das Buch der Wiederherstellung des jüdischen Volkes. Gemeint ist nur noch Randerscheinung. Aber wir sollen Bescheid wissen. Wir sollen Bescheid wissen. Gut, das muss ich jetzt übergehen hier, die Offenbarung. Engel haben gesagt, ja. Aber es muss alles so sein, wie er gegangen ist, wenn er wiederkommt. Ne? So haben sie bei seiner Himmelfahrt gesagt. Letzter Vers, da möchte ich noch drauf aufmerksam machen, weil der ist ganz wichtig. Die neutestamentliche Reihenfolge finden wir in der Apostelgeschichte, wie das jüdische Volk wiederhergestellt wird zur Wiederkunft des Herrn. Apostelgeschichte 15, Apostelkonzil, 14 bis 17. Simon hat erzählt, wie zuerst Gott darauf gesehen hat, aus den Nationen ein Volk zu nehmen für seinen Namen. Wer ist das? Was meinen Sie? Denken Sie mal mit, Bibelschule. Gott hat zuerst jetzt in der apostolischen Zeit darauf gesehen, nicht die ganzen Nationen, nicht alle Nationen, nein, noch nicht. Aber aus den Nationen, eine Auswahl als sein besonderes Volk. Wer ist das? Das sind Sie. Das ist die Gemeinde Jesu. Die Gemeinde Jesu setzt sich zusammen aus allen Nationen, aber immer nur ein paar, oder? Immer nur ein paar. Also im Verhältnis gesehen. Das ist die Gemeinde Jesu Christi, zuerst neutestamentlich, jetzt zuerst Gemeinde. Jetzt geht's weiter. Und hiermit stimmen die Worte der Propheten überein, wie geschrieben steht. Was kommt danach? Danach, also nach der Auswahl der Gemeinde aus allen Nationen, danach will ich zurückkehren und die Hütte Davids wieder aufbauen. Zuerst physisch und dann geistlich. Die verfallen ist und ihre Trümmer will ich wieder aufbauen und sie wieder aufrichten. Wir leben heute in dieser Schnittstelle. Physisch haben wir es vor Augen, die Hütte Davids wird wieder aufgebaut. Staat, Stadt, Jerusalem wieder Hauptstadt etc. Was noch nicht da ist, ist die geistliche Wiederherstellung, aber die folgt dem. Darum muss es den Staat geben, es gehört zusammen. Und jetzt kommt das Dritte, jetzt kommen die übrigen Nationen. Damit die übrigen der Menschen den Herrn suchen und alle Nationen, über die mein Name angerufen ist, spricht der Herr, der dies tut. Jetzt werden alle Nationen erreicht. Im Millennium. Zuerst Gemeinde, dann wird Israel wiederhergestellt, physisch und geistlich. Kommt der Herr wieder, messianische Reich wird aufgerichtet, werden die Juden ausgesendet, Jerusalem wird Hauptstadt unter alle Nationen. Und werden alle Nationen unterrichten. Das ist dann Missionsbefehl. Geht hin in alle Welt und macht alle Nationen zu Jüngern. Und da müssen die kommen. Komm, komm. Und wehe, es kommt einer nicht. Ägypten zum Beispiel. Ja? Sacharja, Kapitel 14. Schon mal gelesen? Und dann werden 10 aus den Nationen einen Juden am Rockzipfel packen und sagen, lasst uns nach Jerusalem kommen. Ja? Wir wollen den Messias sehen. Und die werden unterrichtet, weil die ja nicht alle in Jerusalem wohnen können. Das ist die Reihenfolge. Ich schließe. Es hat einmal jemand gesagt, das kommt nicht von mir. Die Hoffnung für eine Nation kann auch der Anker für die Seele eines Einzelnen sein. Jeder braucht eine Zukunftsperspektive. Wenn ich nur das erreicht habe heute Morgen, dass wir Gott anbeten. Das ist der Sinn des Gottesdienstes, dass wir Gott anbeten. Dass wir sagen, Herr, ist ja unwahrscheinlich. Und vielleicht, dass Sie sich sagen, darf ich auch die Hoffnung haben, wie diese Nation Israel? Ist da auch der Anker drin für meine Seele, der Hoffnungsanker? Für mein vielleicht kaputtes Leben? Gott möchte sich Ihnen als der Allmächtige vor Augen stellen, in Jesus Christus. Und alles, was in Ihrem Leben passiert, so viel Widerwärtigkeiten, wissen Sie, warum die passieren? Damit Sie an seinen Sohn glauben. Nur deshalb. Darum entscheiden Sie sich dafür, oder neu heute Morgen, dass Sie sagen, ja Herr, vergib mir, dass ich meine Zweifel bekommen habe. Offen gestanden, ich habe sie auch manchmal. Aber dann wird man wieder ermutigt. Ja? Du bist da. Amen. Ich darf noch beten. Und Sie sind großherzig gewesen mit mir, ne? Über eine Stunde. Aber gut, dafür kriegen Sie auch alle jetzt ein Brötchen drauf. Guter Gott, himmlischer Vater, in Jesus Christus danken wir dir. Wir leben in einer Welt, die von dir geschaffen ist und die du unter deiner Kontrolle hast. Du bist der Anfänger und Vollender in allen Dingen, der Geschichte deines Volkes Israel und auch was uns betrifft. Jesus ist dein Erlöser für uns. Jesus ist dein Herr für uns, der gesagt hat, niemand wird mir meine Gemeinde aus meiner Hand reißen. Danke, wenn wir geborgen sein dürfen in Jesus und wissen dürfen, wir haben diese lebendige Hoffnung. Du schreibst doch mit uns Geschichte, im Kleinen. Nicht im großpolitischen Rahmen, aber im Kleinen, ganz persönlich, schreibst du mit uns deine Geschichte. Herr, wir wollen glauben und wir wollen dich ehren. Weil du Gott bist, weil du wirklich da bist. Wir bezeugen, wir glauben an Gott, den Vater, und an seinen Sohn, Jesus Christus. Amen.